Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Cannabis wird also legal in Deutschland. 25 Gramm darf man besitzen. Drei Pflanzen anbauen oder in Cannabis-Clubs seinen Stoff abholen. Alles also in Grenzen, alles kontrolliert und eben legal. Das ist der zentrale Punkt. Gesundheitlich empfehlenswert ist Cannabis deswegen noch nicht. Aber der Schwarzmarkt war ja eh schon groß und dagegen wollte die Bundesregierung in Form des Gesundheitsministers Lauterbach etwas tun.
Das ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird.
Fragen wir doch Amon Barth, wie er das findet. Dokumentarfilme aus Hamburg, Autor eines Buches mit dem Titel Breit, mein Leben als Kiffer. Ein Mann, der seine Jugend mit regelmäßigem Cannabiskonsum verbracht hat, bis hin zu einer Psychose. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, die Legalisierung, zumindest unter bestimmten kontrollierten Umständen, die wird kommen. Ist das eine richtige Entscheidung?
Ich denke ja. Wir haben immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben einen größeren Schwarzmarkt. Und ob wir es legalisieren oder nicht, die Leute werden weiter konsumieren. Und ich finde, dass diese Menschen auch einen gewissen Schutz verdient haben. Also sie sollten wissen, wie viel THC ist da überhaupt drin, ob es jetzt diesen Zusammenhang gibt zwischen Psychoserisiko und einem hohen THC-Gehalt, sei mal dahingestellt. Das weiß ich auch nicht genau, ob es den wirklich gibt, aber auch Verunreinigung spielt eine Rolle. Und seien wir mal ehrlich, zumindest in meiner Lebenswelt, in meinem Umfeld hier in Hamburg, ist Kiffen anders als Koks und Heroin und Ecstasy und so weiter eine gesellschaftlich geduldete Droge, ähnlich wie Alkohol, nur dass sie eben verboten ist, aber sie fühlt sich gar nicht verboten an, sondern so ein bisschen wie so ein Kavaliersdelikt. Und ich finde, da sollte die Gesetzeslage eben dieser, wie ich finde, in Deutschland vorherrschenden Haltung das sozusagen abbilden. Yeah. Und lassen Sie mich nur noch ganz kurz die zwei anderen Gründe skizzieren, warum ich glaube, dass eine Legalisierung gut ist. Und zwar würde ich mir wünschen, dass es so stark entkriminalisiert und entbürokratisiert wird, dass Steuergelder frei werden und dass auch durch die Steuergelder, die man einnehmen würde, durch den Verkauf und durch die Steuern darauf, wie bei Zigaretten natürlich, dass damit massiv in die Präventionsarbeit und in den Jugendschutz und so weiter investiert werden kann.
Also Präventionsarbeit soll ja auf jeden Fall stattfinden, auch mit einer Kampagne. Und erstmal soll ja das mit dem Cannabis eher nicht kommerziell stattfinden, in Form dieser Vereine, die so genossenschaftsähnlich organisiert sein sollen und wo man dann zum Selbstkostenpreis an das Cannabis kommt, beziehungsweise eben auch selbst anbaut. Also da versucht man, glaube ich, von politischer Seite aus auch zumindest die Schwarzmarktpreise zu erreichen, damit es eben nicht teurer ist als auf dem Schwarzmarkt. Wie war das eigentlich bei Ihnen damals? Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Sie waren vom 15. bis zum 20. Lebensjahr sehr intensiver Cannabiskonsument. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Was bedeutete eigentlich damals für Sie als Jugendlicher, als junger Mensch, dass das illegal war? Welche Bedeutung hatte das?
Wir haben uns häufig beim Besorgen des Zeugs älter gemacht, als wir waren, haben behauptet, unser Personalausweis sei noch im Auto, sind mit zwielichtigen Figuren in Kontakt gekommen, wenn die Coffeeshops uns teilweise nichts gegeben haben, weil sie gesagt haben, ihr seid zu jung oder die waren zu von der Polizei geschlossen oder hatten gerade nichts. Also Coffeeshops für alle zum Verständnis gibt es natürlich auf der einen Seite in den Niederlanden, aber auch hier sagte man das zu Bars, wo man unter dem Ladentisch Gras kaufen konnte. Und wenn es da nichts gab, sind wir dann manchmal aus Verzweiflung zum Hauptbahnhof gegangen und ja, sind da in komische Situationen teilweise geraten, wurden auch mal abgezogen oder so. Ich denke schon, dass durch die Illegalität wir schon als junge Leute mit einem Milieu in Kontakt kamen, was ja, uns nicht gut getan hat. Und später dann auch, da sprechen wir dann wieder über das Problem mit der Paranoia und den Wahnvorstellungen, begünstigt meiner Ansicht nach auch diese Illegalität einen gewissen Hang zu, oh Gott, werden wir beobachtet, sind das Zivilpolizisten, werden wir erwischt. Also man fühlt sich dann natürlich auch im Konsum manchmal nicht ganz so frei. Und ja, so ist es ja auch, wie als würde man was Verbotenes tun.
Haben Sie das Gefühl, dass da jemand anders hätte Ihnen Grenzen setzen sollen, die Sie dann eben überschritten haben? Haben Sie sich damals vielleicht auch schon gewünscht, dass es da andere Regeln gibt, dass es vielleicht Ansprechpartner gibt dafür, dass man offener damit umgehen kann? Das ist ja das Argument auch der Politik von heute, durch die Legalisierung das transparenter zu machen, auch klarer und deutlicher auf Gefahren hinzuweisen, aber eben es aus der Illegalität rauszuholen. Wäre das damals schon gut gewesen für Sie?
Also erstmal finde ich, auch für junge Menschen gilt die Unterscheidung zwischen einem Gelegenheitskonsum und einer Sucht, einem dauerhaften, oft eben sogar täglichen Konsum. Und ich begegne in den Schulklassen, in denen ich lese und mit den Jugendlichen diskutiere, eben beiden Typen. Und ich denke, manche Jugendliche kommen ganz gut durch ihre Schulzeit, indem sie ab und zu mal auf einer Party kiffen, und die kriegen nicht automatisch eine Psychose und werden auch nicht automatisch süchtig. Ich denke, wir sollten, auch wenn wir jetzt so viel über Cannabis und Legalisierung sprechen, nicht vergessen, dass Sucht oft eine persönliche, soziale Geschichte hat und auch gesellschaftliche Gründe hat. Da spielen Identitätskonflikte, Zukunftsängste und so weiter eine Rolle. Und das, finde ich, sollte man auch immer bedenken. Und Ihre Frage, ja, das hatte bei mir viel auch mit meiner familiären Situation zu tun, mit Leistungsdruck, Überforderung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich so stark gewesen wäre, um lieber ein schönes Hobby weiter intensiver durchzuführen und mir zu sagen, nee, wenn ich jetzt kiffe, kriege ich das Buch hier nicht mehr zu Ende gelesen oder dann kann ich nicht gut Gitarre lernen oder bin ich nicht gut in der Schule. Aber mir fehlte eben dieses positive Selbstkonzept, also dass ich mich mit meinen Herausforderungen und meiner Lage positiv identifizieren konnte. Das konnte ich irgendwann nicht. Ich habe das Kiffen benutzt, um von meinen Verpflichtungen wegzurennen, wegzulaufen.
Haben Sie das Gefühl, dass, ich meine, wenn wir so in die Kulturgeschichte schauen, Drogen haben ja auch immer irgendwie ein bisschen dazugehört, vielleicht auch manchmal, um bestimmte kreative Prozesse irgendwie in Gang zu setzen, womöglich. Gibt es da auch so eine Art Verharmlosung durch die Popkultur, was Cannabis, was Drogen generell angeht?
Das ist eine total schöne, wichtige Frage, die Sie stellen, weil sie so schön die Ambivalenz offenlegt. Ja, natürlich kann man sagen, ist es eine Verharmlosung, wenn in allen möglichen Rap-Tracks oder Hippie-Songs Gras und andere Drogen glorifiziert werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass der Rausch und der Konsum von Drogen teilweise große Kunstwerke inspiriert hat. Also das ist ambivalent und ist immer auch die Frage zwischen Werk und Autorin oder Autor. Nietzsche zum Beispiel hat ein wunderbares Werk hinterlassen, ist dann aber sehr unglücklich und verrückt geworden, so viel ich weiß. Oder andere haben sich zu Tode gesoffen und haben aber große Literatur hinterlassen. Das ist dann die Frage, was will man? Will man einen großartigen Roman, wo sich der Autor dann aber totgesoffen hat? Ja, ich denke, das kann man nicht verallgemeinern, Ihre Frage. Aber darüber kann man viel nachdenken und sich individuell fragen, muss sich jeder Mensch fragen, was er für eine Entscheidung trifft. Ich denke, man sollte sich nichts vormachen. Man kann aus Rausch und Drogen auch Inspiration für Kunst ziehen. Nur, was wir nicht vergessen dürfen, das vielleicht auch im Hinblick auf Drogen und so weiter, man kann ja in den Rausch auch kommen ohne Drogen. Und der ist manchmal auch sehr gut. Sport, durch Musik, durch Sexualität, durch Meditation, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in einen Rauschzustand zu kommen ohne Drogen.
Das heißt, wenn Sie auf die Silvesternacht gucken zum Jahr 2024, der 1. Januar 2024, ich weiß nicht, ob Sie Ihr Silvester schon geplant haben, ob Sie dann sozusagen 0 Uhr 01 tatsächlich zu Cannabis greifen werden oder ob das für Sie für immer Vergangenheit ist?
Nein, ich werde mit Sicherheit nicht zu Cannabis greifen, aber ein auch gelegentlicher Rausch, dass ich mal 3 Bier trinke und diesen Rausch genieße, das kommt bei mir auch vor. Ich habe aber auch Rausch durch stundenlanges Musikmachen. Ich bin davon total fasziniert und vielleicht werde ich statt ins neue Jahr zu kiffen Musik machen. Und für mich kommt es einfach aufgrund meiner persönlichen Geschichte mit dieser heftigen Psychose nicht mehr in Frage, dass ich nochmal Cannabis anrühren werde.
Das sagt Amon Barth, Dokumentarfilmer aus Hamburg, Jahrgang 84. Breit heißt sein Buch Mein Leben als Kiffer. Wir haben gesprochen über die Zukunft des legalen Cannabisrauchens in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank auch.